Ja, wir danken euch herzlich für die Einladung, dass wir hier bei euch in Baden-Baden sein können im Gospelhaus. Das hat ja auch einen guten Ruf, also endlich mal hier zu sein und das zu erleben und zu sehen, was sich hier getan hat, das finde ich einfach toll. Und der Süden hat ja für uns Leute aus dem Norden sowieso immer den Reiz, es ist viel wärmer, die Sonne scheint immer. Es ist einfach Urlaub, ja, also und jetzt komme ich hierher und gucke mir das alles an und mir geht es so ein bisschen ähnlich wie der Königin von Saba. Nicht die Hälfte hat man mir erzählt. Also ich freue mich einfach auch immer wieder Gemeinden kennenzulernen, die ein Zeichen setzen in ihrer Umgebung und eine Ausstrahlung haben für die Menschen, die da sind. Ja, wer hat die schönsten Füße? Das ist die Frage heute. Und wenn jetzt einige so etwas verlegen an ihren Beinen nach unten blicken, dann siehst du ja erstmal nicht so richtig, weil wir unsere Füße ja gewöhnlich in Schuhe hüllen. Das hat praktische Gründe, aber ja, Füße haben auch manchmal nicht den allerbesten Ruf. Ja, man zeigt sie nicht offen, man hält sie doch lieber verhüllt. Und so, es gibt auch so manche Rätsel rund um Füße. Manche fragen sich, warum laufen Nasen und riechen Füße? Sollte das nicht umgekehrt sein? Also in einem Zug zieht ein Mann seine Schuhe aus und sagt, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Und der Mitreisende sagt, oh, dem Geruch nach zu urteilen, ist er schon vor Wochen abgestorben. Also Füße sind ein bisschen schwierig. Man versteckt sie besser. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Füße. Klar ist auf jeden Fall, dass schöne Füße Pflege brauchen. Und dafür gibt es auch ganz bestimmte Berufe, die sich darum kümmern. Ja? Also die Podiatrie ist zum Beispiel die ärztliche Heilkunde für den Fuß. Oder die Podologie ist dann die medizinische Pflege rund um den Fuß. Also da kann man einiges machen, muss man auch, damit die Füße schön sind. Und weil Füße so wichtig sind, sind sie eben auch ein Thema in der Bibel. Und heute geht es um deine Füße. Deine Füße, dein Auftrag oder deine Botschaft und dein Auftrag, das ist auch ein Thema in der Bibel. Dort steht nämlich in Jesaja 52, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Und keinem Geringeren als Paulus hat dieser Vers so gut gefallen, dass er ihn an prominenter Stelle im Römerbrief aufgreift, Römer 10. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Also es geht der Bibel jetzt nicht so um die Anatomie unserer Füße, es geht mehr so darum, wo gehen sie hin? Die Füße sollen dazu beitragen, dass die gute Nachricht verkündigt wird. Und wir wollen uns jetzt mal unsere Füße anschauen. Unsere christlichen Füße. Es gibt nämlich unterschiedliche Füße. Der erste ist der sogenannte Plattfuß. Pes, planus auf Lateinisch, für die Lateiner unter euch. Ihr seid ja eine römische Stadt, hier sprechen ja viele noch Latein. Also dieser Fuß hat eben die Eigenart, dass er eben mit der ganzen Fläche, hier sehen wir ihn im dritten Grad, mit der ganzen Fläche auf dem Boden steht, auch ohne besonderen Druck. Das hat mit einer Schwäche von Sehnen zu tun und ist natürlich eine Verformung. Und auch ohne Belastung liegt er ganz flach, komplett auf. Was sich im ersten Moment stabil anhört, ist mit Schmerzen und Gehbehinderung verbunden. Der christliche Plattfuß, er gibt vor, der stabilste aller Füße zu sein. Keiner hat so viel Bodenhaftung wie er. Solide ist er im Wort gegründet. Da macht ihm keiner etwas vor. Er kann Schriftstellen zitieren, sogar aus den Apokryphen. Er weiß einfach Bescheid und möchte eigentlich noch mehr lernen und noch mehr wissen. Sehr gut. Standpunkt ändern? Ungern. Denn jede Bewegung ist mit Schmerzen verbunden bei einem Plattfuß. Und man muss es ja auch nicht. Man weiß ja schon fast alles und ist eben ja schon stabil aufgestellt. Losgehen, schwierig. Denn jeder Schritt ist ein schmerzhafter Schritt. Denn der Fuß lässt sich nicht abfedern. Und deshalb bleibt man am liebsten da stehen, wo man ist. Der christliche Plattfuß trägt keine Botschaft zu den Menschen. Das Gefährliche dabei ist, in der Wachstumsphase bemerkt man das noch nicht. Er schmerzt nicht. Und deshalb fällt es Leuten auch nicht auf und man geht auch nicht zum Arzt. Wer geht schon zum Arzt, wenn er keine Beschwerden hat? Und dann ist es oftmals spät, zu spät, sehr schwierig, noch später etwas zu tun. Gut ist es natürlich, wenn man sich auch mit seinen Füßen ab und zu untersuchen lässt. Ja? So ein Gottesdienst kann auch ein diagnostisches Geschehen sein, wenn das Wort Gottes mal unsere Füße etwas beleuchtet. So, das Gegenteil vom Plattfuß ist der Hohlfuß, Pescavus genannt. Und das ist meistens eine angeborene Schwäche. Und er hat in seinem fortgeschrittenen Stadium die Eigenheit, dass der Fuß eben gar nicht mehr geschlossen aufliegt, sondern er ist so hoch gewölbt, dass er so einen Bogen spannt. Und das hat auch oft mit Lähmungen und Nervenschäden zu tun, manchmal auch Muskelschwächen. Und wenn der christliche Plattfuß derjenige ist, der solideste zu sein scheint, so ist der Hohlfuß ein sehr unsicherer Fuß. Leicht knickt er um, er neigt zu Verstauchungen und Verletzungen. Wo also der Plattfuß zu viel Bodenhaftung hat, hat der Hohlfuß zu wenig. Und er ist unsicher im Gang und wackelig und leicht verletzt man sich. Dem christlichen Hohlfuß fehlt ebenfalls der sichere und feste Stand. Es gibt vor allen Dingen keine durchgehende Basis. Ja, man ist Christ, aber vieles im Leben passt nicht so richtig zusammen. Man kennt die eine Bibelstelle und hat gewisse Erkenntnisse, aber so die Gesamtsicht fehlt. Im Leben wird das Ganze nicht richtig umgesetzt. Überhaupt gibt es diese unangenehme Diskrepanz zwischen Wissen und Tun, zwischen Erkennen und Handeln. Man kommt so schlecht vom Hören zum Handeln. Irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Man weiß viel, aber man tut wenig. Die Lebensbereiche stehen unverbunden nebeneinander. Sonntag so, Wochentag so. Und man leidet auch daran, dass man gewisse Dinge nicht so hinkriegt und dass es irgendwie nicht so läuft, wie das Ganze in der Bibel in Aussicht gestellt wird. Und eine solche Persönlichkeit ist unsicher im Gang, stolpert oft, verletzt sich, kommt nur mit Mühe voran, geschweige denn, dass sie Lasten anderer tragen kann. Menschen vielleicht sogar aufhebt und stützt und stabilisiert. Nein, das geht nicht. Man ist selbst unsicher, braucht selbst eher Unterstützung. Ein christlicher Hohlfuß ist ein Wackelkandidat, der so durchs Leben stolpert, leicht verletzlich, kaum belastbar. Dann gibt es den drittens Schweißfuß. Und seine Besonderheit erschließt sich eben nicht äußerlich mit einer Skizze, sondern die Finesse liegt im Geruch. Schwitzen ist ja zunächst mal was ganz Normales, das kühlt den Fuß und so, weiter nicht dramatisch. Aber dieses feuchte, tropische Klima im Inneren unserer Schuhe sorgt dafür, dass eben viel geschwitzt wird. Und es gibt Bakterien, die ernähren sich von dem Schweiß unserer Füße und die stinken dann wiederum. Ein gut belüfteter und möglicherweise sogar noch gewaschener Fuß stinkt eigentlich nicht. Christliche Schweißfüße entstehen überall dort, wo Menschen in ihrem eigenen Saft schmoren. Wo man kaum noch Berührung mit der Außenwelt hat, wo zu wenig Austausch da ist, kaum noch herausfordernde Gespräche mit anderen Leuten, möglicherweise sogar Leuten außerhalb der Gemeinde, die mal so das eigene Denken, die eigenen für selbstverständlich gehaltenen Überzeugungen in Frage stellt. Und ich sage, ein christlicher Fuß braucht auch Belüftung. Er braucht auch den Wind der Welt, der ihn mal so umweht.
der ihn mal herausfordert in seinen Sicherheiten, mal mit Leuten auch mal kontroverse Dialoge führen. Das hinterfragt mal eigene Positionen, führt auch verstärkt zum Nachdenken. Erst recht braucht dieser Fuß den Wind des Geistes, der auch mal so die Krümel von irgendwelchen falschen Ansichten und so wegweht und den Fuß wieder so richtig auf Kurs bringt. Es ist auch nicht schlecht, wenn der Fuß mal auch so den normalen Untergrund der Welt, das Pieksen und das Stachelige und Steinige des Bodens spürt. Man darf sich nicht einfach nur durch gut geschnürte christliche Schuhe und steinharte Brandledersohle isolieren vom Rest der Welt, sondern wir brauchen den Kontakt mit dem Boden und den Problemen und dem Elend dieser Welt. Und wenn sich ein Fuß nur in frommen Subkulturen bewegt, oder sagen wir es mal besser, frommen Biotopen, dann neigt er natürlich zum Muffigwerden. Und genau das soll natürlich nicht passieren. Also gerade durch Dienst bleibt der christliche Fuß, der Christ, in Kontakt mit seiner Umwelt. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das hier auch in Baden-Baden so ist, glaube ich nicht, aber in Hamburg, je weniger die Leute selbst mitbauen, mitarbeiten, mitgestalten, desto häufiger fällt ihnen ein, was andere falsch machen. Was man anders machen könnte, was er hätte und oh Mann hätte, jemand müsste, es hätte schon längst, solche Sachen. Und je weniger man sich für andere Menschen einsetzt, desto mehr dreht man sich um sich selbst. Verärgert, dass sich die anderen nicht mitdrehen. Und je seltener man dieses Muster durchbricht, desto weniger bemerkt man den Schweiß. Man gewöhnt sich fast an den Geruch und versteht gar nicht, warum die anderen die Nase rümpfen. Das ist normal. Und eine Gemeinde, ein Christ, sollte nie im eigenen Saft schmoren. Ihm sollte der Wind frisch um die Ohren wehen. So, dann gibt es viertens, und das ist der schlimmste von allen, der Lotusfuß. Und hinter diesem blumigen und klangvollen Namen verbirgt sich der zusammengeschnürte und verkrüppelte Fuß chinesischer Damen während der Kaiserzeit. Für etwa 1000 Jahre galt es nämlich im Reich der Mitte als schick für die wohlhabende Dame, ihren Fuß zu umwickeln und zu knechten, manchmal sogar zu brechen, damit er möglichst klein war. Und wenn man irgendwo hin wollte, ließ man sich eben mit einer Sänfte tragen. Da hatte man also auch die blendende Möglichkeit, sein Reichtum zur Schau zu stellen. Das ist ja auch immer wichtig. Und diese paar wenigen Schritte, die man dann durchs Haus tippelte, das kriegte man vielleicht noch hin, zumal das auf die Herren ja auch sexy gewirkt haben soll. Das ist der Lotusfuß. So, christliche Lotusfüße, die verraten natürlich ein geradezu völlig unfruchtbares Glaubensleben. Unfähig des Dienstes hingehen, Mühe auf sich nehmen, das funktioniert nicht. Er verharrt in ständiger Erwartung des Dienstes anderer. Und er kann kaum einen Schritt tun ohne die Hilfestellung des Pastors oder die Sänfte des Seelsorgers. Das funktioniert alles nicht. Ich fürchte, in jeder Gemeinde gibt es Plattfüße, Hohlfüße, Schweißfüße, Lotusfüße möglicherweise sogar, Füße, die schmerzen, Füße, die stinken, Füße, die lahmen, Füße, die nicht tragen. Aber die Bibel spricht von lieblichen Füßen. Gott sagt, es gibt liebliche Füße. Und diese lieblichen Füße zeichnen sich durch eine Sache aus. Sie tragen das Evangelium zu den Menschen. Und das macht den gesunden Fuß aus. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Vielleicht sind diese Füße äußerlich gar nicht so ansehnlich. Damals in Israel gab es ja nicht so tolle Straßen, staubig war es immer. Vielleicht waren die Füße dreckig, auch schwielig möglicherweise. Aber für Gott ist wichtig, es sind Füße, die die gute Nachricht weitertragen. Und der Zusammenhang, so das Setting, in dem dieser Vers steht, ist ja eine Situation von Krieg und Bedrückung, von großer Bedrängnis des Volkes, und man wartet auf einen Boten und dann kommt er da über den Berg an und man weiß nicht, was wird er sagen, welche Nachricht wird er bringen, welche Neuigkeiten werden es sein, werden sie gut sein oder nicht. Und dann kommt er und sagt, gute Nachricht, Frieden, Freiheit, eine positive Nachricht. Und nur das ist wichtig, nicht wie der Fuß aussieht, sondern ob er diese gute Botschaft bringt. Und das ist deine Botschaft auch. Du bist mit dieser Botschaft betraut. Und es ist eine Botschaft des Friedens. Und wenn man dieses Wort, da stehen ja Wörter drin, die uns manchmal fast abgedroschen vorkommen. Ja, Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit. Ja, aber das drückt ja einen Menschheitstraum aus. Das drückt ja eine Sehnsucht der Menschen aus. Frieden. Bei all der Unruhe, bei all den Kriegen, die es immer noch gibt, Bürgerkriegen, Nachbarschaftskonflikten, Familienzwisten. Welch eine Attraktivität strahlt es aus, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich sag euch, wie ihr in Frieden leben könnt. Da wird eine ganz tiefe Sehnsucht bedient. Es gibt ein interessantes Buch, das heißt Der kleine Friede im großen Krieg. Und es erzählt davon, wie im Ersten Weltkrieg deutsche und britische und auch französische Soldaten gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Die kamen aus ihren Gräben rausgekrochen mit ihren Kerzen und Weihnachtsbäumen und haben zusammen Weihnachtslieder gesungen. Und die Offiziere haben einen Knall gekriegt und dachten, was ist, wenn die jetzt sich hier verbrüdern, werden die dann noch am ersten Gang den Sturmangriff durchführen, werden die vielleicht den Befehl verweigern, wenn es jetzt darum geht, die Leute umzubringen und abzustechen, mit denen man noch vor ein paar Tagen zusammen gefeiert hat und den Stollen gemeinsam geteilt hat. Das war undenkbar. Also selbst in so einer von Hass und Propaganda und Gehässigkeit aufgeheizten Atmosphäre bricht sich dieser Wunsch nach Frieden Bahn. Was für eine Botschaft, die uns anvertraut ist. Oder Freiheit. Freiheit, das bedeutet alles, was uns so knechten will. Ja? Vielleicht leidest du unter Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Vielleicht quälen dich Erinnerungen. Oder auch, was Leute in deinem Leben getan haben oder nicht getan haben, aber hätten tun sollen. Vielleicht sind es auch klassische Zwänge von Alkohol oder Tabak oder Bildschirmabhängigkeiten, Dinge, die du schon lange nicht mehr genießen kannst, weil sie dich kontrollieren und beherrschen. Und dann kommt einer und verkündigt eine Botschaft der Freiheit. Ich habe Freiheit für dich. Ich habe einen Neuanfang für dich. Du musst nicht unter diesen Zwängen leben. Und das alles gehört zu diesem großen Begriff, den die Bibel das Heil nennt. Die Rettung Gottes. Dass da einer ist, der sich für dich interessiert. Ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der gute Gedanken für dein Leben hat. Und der eine Kraft hat, mit der du das Böse in deinem Leben überwinden kannst. Er tut es aus Liebe. Er tut es aus Hingabe an dich. Eine Fürsorge Gottes, mit der er dir ein anderes Leben schenken möchte. Das ist gute Nachricht. Deshalb taucht ja dieser Begriff gute Nachricht auch im Neuen Testament immer wieder auf. Das Evangelium. Und wir leben in einer Zeit, vielleicht mehr als in früheren Jahren, wo wir eine gute Nachricht nötig haben. Wir hören ja fast nur noch schlechte Nachrichten, oder? Ich meine, es gab ja eigentlich schon genug Probleme in der Welt. Klimakatastrophe, Koreakrise, Frieden oder Unfrieden im Nahen Osten, Terror, der in der ganzen Welt zuschlägt und jetzt auch noch Corona. Jeden Morgen kannst du um 6 Uhr das Radio andrehen. Als erstes werden die Zahlen der neuen Corona-Infektionen vom Robert-Koch-Institut durchgegeben und das sind so und so viel mehr als gestern, heißt es dann. Und die Zahl steigt wieder an seit vielen Wochen. Nur schlechte Nachrichten. Aber Gott kommt und sagt, es gibt eine gute Nachricht. Und diese Welt und ihre Menschen, sie braucht gute Nachrichten. Und dazu sind wir berufen. In einer Zeit, wo Sicherheiten schwinden, wo Gewissheiten zerbröseln, keiner weiß noch, wie die langfristigen Folgen dieser Pandemie sein werden. Die Pleitewelle kommt erst noch, wird uns gesagt. Und die psychischen Probleme nehmen zu durch Isolierung, durch Verzweiflung, durch Perspektivlosigkeit. Und ich meine, in Deutschland läuft das ja alles noch vergleichsweise gut. Man kann ja bei unseren Regierungen auch mal das eine oder andere sagen, was sie hätten besser machen können. Aber eigentlich möchte ich in dieser Zeit nirgendwo anders leben als in Deutschland. Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, hat mal empfohlen, sei ängstlich, wenn die Gier regiert und sei gierig, wenn die Angst regiert. Als ob unsere Welt nur von diesen beiden Kräften regiert wird. Gier und Angst. Aber vielleicht kommt es uns wirklich manchmal so vor, als sind das die dominierenden Kräfte. Die Gier nach mehr, nach Besitz, nach Fortschritt, nach Reichtum. Und die Angst, das zu verlieren oder nicht gesund zu bleiben oder dass irgendetwas passieren könnte. Und in diese Welt sendet uns Gott und sagt, ihr habt eine andere Botschaft. Eine Welt in Angst, eine Welt in Gier, eine Welt in Unsicherheit, eine Welt voller schlechter Nachrichten. Ich sende euch mit guten Nachrichten in diese Welt. Mit einer Nachricht von Frieden. Eine Nachricht von Freiheit. Eine Nachricht von Wiederherstellung. Und vielleicht bedeutet das für uns Einschränkung, Verzicht, Unbequemlichkeiten. Gott ist gar nicht so sehr an unseren Konsumwünschen interessiert oder an unseren Urlaubsplänen. Ist alles schön, aber das ist nicht das Wichtigste für ihn. Sondern das Wichtigste ist, dass er uns eine Botschaft gibt, die verkündet werden soll. Eine Botschaft für die Menschen, denn Gott kennt die echten Bedürfnisse der Menschen. Was wir wirklich suchen, was wirklich Erfüllung ist, was Sinn stiftet. Und das ist die gute Nachricht, die uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Dir ist sie anvertraut. Dir. Und wir brauchen uns, so hat es Paulus mal gesagt, wir brauchen uns dieser Nachricht nicht zu schämen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Man könnte sich schon mal schämen, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Also im ersten Moment klingt das schon ein bisschen strange. Paulus, erklär nochmal. Also nur damit ich das richtig verstanden habe. Also da war mal so ein Bauhandwerker irgendwo im Osten des Reiches. Ja genau, Judäa, diese Unruheprovinz. Und ja, die Römer haben ihn hingerichtet, der Präfekt wegen Unruhestiftung. Und du sagst uns jetzt, er ist wieder da. Und wir sollen an ihn glauben und dann leben wir ewig. Also im ersten Moment, also ich kann mir das schon vorstellen, dass jetzt so ein gebildeter Grieche, der irgendwo in Athen oder Korinth das zum ersten Mal hörte, dachte schon klar, Paulus, alles klar. Aber warum verkündigt Paulus das trotzdem? Der war ja nicht doof. Der merkt ja schon, das hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an. Er gibt es ja auch einen Brief sogar zu und sagt, das ist für die Griechen eigentlich eine Torheit, eine Dummheit. Aber ich erzähle es trotzdem, der Vers geht nämlich weiter, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, passiert nämlich etwas, was durch nichts und niemanden sonst passiert, was durch keine andere Botschaft, keine andere Weltanschauung, Philosophie, Ideologie passieren kann. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Denn in diesem Jesus von Nazareth begegnet Gott uns und teilt unser Leben mit all seinen Einschränkungen und Bedrückungen. Jesus hat alles schon mal durchgemacht. Du brauchst nie zu sagen, ja, komm du mal in meine Lage. Jesus war in deiner Lage. Jesus weiß, wie es dir geht. Der hat dein Leben geteilt. Und in seinem Schmerz und in seinem Leid hat er das Leid der Menschen getragen, auch dein Leid. Und in seinem Tod hat er die Schuld auf sich genommen und all das Böse, das uns von Gott trennt, getragen. Und in seiner Auferstehung hat er die Macht des Todes überwunden. Amen. Und weil er auferstanden ist, weil er zurückgekommen ist von der anderen Seite, deshalb wirst auch du auferstehen. Das ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Und darum geht es im Evangelium. Das ist wirklich gute Nachricht. Manche denken ja immer noch, im Christentum geht es darum, ja, du musst dies tun und dann musst du jenes erfüllen und wenn du das nicht mehr machst, dann mag dich Gott und dann kommst du möglicherweise sogar in den Himmel. Man kann es nicht genau wissen bis zum Schluss. Falsch. sondern im Evangelium geht es darum, dass Gott für dich tätig geworden ist. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er geht auf dich zu. Er wurde Mensch. Er hat alles in die Wege geleitet, damit wir den Weg zurückfinden können zu unserem himmlischen Vater, zu unserem Schöpfer, zu dem, der uns liebt und der uns wollte. Und diese Botschaft ist sowas von wichtig, dass Gott uns Beine machen will. Deshalb kommt es auf deine Füße an. Deine Füße, deine Botschaft und dein Auftrag. Und dein Auftrag ist, diese Botschaft weiterzusagen und zu verkündigen. Denn in Römer 10 steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also es geht auch um eine Entscheidung. Menschen müssen den Namen des Herrn anrufen. Aber, fragt Paulus weiter, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Anrufen ist der letzte Schritt. Vorher müssen die Leute glauben, also Vertrauen fassen in Jesus Christus. Und damit sie vertrauen, damit sie glauben können, müssen sie von ihm hören. Und damit sie hören, muss es ihnen jemand sagen, verkündigen. Nicht nur Profis von Kanzeln oder Bildschirmen, sondern einfach jemand, der Menschen das Evangelium nahe bringen kann. Wir haben in Hamburg so ein Netzwerk gemeinsam für Hamburg und eines unserer Kernsätze, was wir wollen, warum es uns gibt, was so unsere Vision ausdrückt, ist, wir möchten, dass jeder Hamburger einen Christen kennt, der ihm glaubwürdig das Evangelium von Jesus Christus bezeugen kann. Einen wenigstens. Es gibt ja auch schräge Christen, da hofft man, dass die, komisch. Aber glaubwürdig, überzeugend. Und das ist nicht nur für die Profis. Du bist gemeint, denke ich, ja, wir haben ja Nicole, wir haben ja Marco, super. Mach das mal, eure Füße stark. Nein, Gott will deine Füße, er will unsere Füße alle haben, damit diese gute Nachricht an die Menschen gelangt. Und wenn du jetzt mal so auf deine Füße blickst, ich meine jetzt mal so bildlich gesprochen, deine geistlichen Füße, vielleicht merkst du, ja, ein bisschen hohl und ein bisschen platt und ein bisschen sind sie auch. Dann lass doch mal den Herrn an deine Füße ran. Der Herr kann aus stinkigen Füßen frische Füße machen. Er kann aus Plattfüßen elastische Füße machen. Er kann aus Hohlfüßen kräftige Füße machen. Er kann aus deinen Füßen solche machen, die die gute Nachricht zu den Menschen hinbringen. Du bist Verkündiger der guten Nachricht. Und deine Füße, sie tragen dich an Orte, wo vielleicht kein anderer hinkommt. Vielleicht in deiner Straße oder in deinem Büro oder in deinem Betrieb oder in deinem Hörsaal. Da ist kein anderer, der den Leuten glaubwürdig von Jesus Christus erzählen könnte. Und deshalb sind deine Füße so wichtig. Weil sie, diese einzigartige Botschaft, für die sich niemand zu schämen braucht, hintragen zu den Menschen in deiner Umgebung. Und wenn du das nächste Mal auf deine Füße blickst, vielleicht heute Abend, wenn du sie wäschst, oder was ich hoffe, oder morgen, wenn du neue Schuhe anziehst oder so, oder wenn du das nächste Mal bei der Pediküre sitzt, dann denk an deine Füße, dass es Füße sind, die die gute Nachricht Gottes zu den Menschen tragen. Ja, ich wünsche dir, dass du nie wieder an deinen Füßen rumfummeln kannst, ohne an diesen Bibelvers zu denken. Ohne daran zu denken, wie wichtig sind deine Füße für Gott? Denn Gott macht deine Füße zu seinen Füßen. Gott läuft ja nicht selbst hier rum. Jesus ist nicht mehr da. Wir sagen, oh Herr, mach mal selbst und geh du mal vor und wir kommen hier nicht klar mit dem. Dann kommt der Herr vom Berg und macht das schon und so, ihr Kleingläubigen. Aber es läuft ja. Nein, nein. Jetzt sind deine Füße die Füße des Ewigen. Und er will dich stärken. Er will deine Füße stärken. und befähigen, dass du die gute Nachricht zu den Menschen trägst. Und das ist deine Botschaft und das ist dein Auftrag. Und Gott möchte deine Füße herrichten, damit die beste Botschaft der Welt zu den Menschen kommt, die Gott so sehr liebt, die ihm so wichtig sind und zu denen du gesandt bist. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du dich schon längst aufgemacht hast, auf den Weg gemacht hast zu uns. Unter großen Opfern, unter großer Hingabe, weil wir dir so wichtig waren, weil wir dir so lieb waren. Es hat dich richtig etwas gekostet, dass wir von dir gehört haben, deine Kinder werden konnten. Und ich bitte dich, dass du uns bewegst, Herr, durch deinen Geist bewegst. Du willst uns befähigen, du willst uns stärken, du willst uns senden. Du verwirklichst deine guten Pläne mit uns. Durch uns wirkst du in dieser Welt, wirkst du in Baden-Baden und in allen möglichen Ländern der Welt. Du tust es. Und dafür danken wir dir. Und lass uns doch so einen Moment des persönlichen Gebets nehmen, wo jeder so selbst nachdenkt, über seine Füße nachdenkt. Und du kannst mit Gott drüber sprechen. Vielleicht ist dir aufgefallen während der Predigt, was mit deinen Füßen nicht stimmt. Und du wünschst dir Veränderung. Du wünschst dir, dass Gott irgendwie eingreift bei deinen Füßen. Du möchtest ein Träger der guten Nachricht sein. Dann darfst du das jetzt im Gebet ausdrücken. Dann kannst du das jetzt so Gott sagen. Und Gott ist ein Gott, der Gebet erhört. Lass uns diesen Moment des persönlichen Gebets nehmen. Ich glaube, dass Gott heute Menschen ermutigen möchte und dass er dir neuen Wind geben möchte, neuen Schub geben möchte in deinem Auftrag, als Bote Gottes. Und wenn du so den Wunsch hast, ja, ich möchte, dass Gott mich senden kann, ich möchte Füße haben, die die gute Botschaft verbreiten, ich möchte hingehen zu den Menschen. Ich möchte mich gebrauchen lassen. Einfach da, wo ich lebe, in Gelegenheiten, die sich mir bieten. Wenn das dein Wunsch ist und du sagst, ja, dafür bete ich, dafür möchte ich auch für dich beten, dann steh doch einfach mal an deinem Platz auf und ich möchte für dich beten, ich möchte dich segnen, ich möchte, dass Gott dich so berührt. Lass uns doch damit rechnen, dass Gott in diesem Moment uns berührt durch seinen Heiligen Geist, wenn wir diesen heiligen Wunsch spüren. Ja, wir wollen liebliche Füße haben, die die beste Nachricht der Welt zu den Menschen tragen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für Menschen, die sich rufen lassen, deine Boten zu sein. Du hast etwas in ihr Herz gelegt. Du hast einen Wunsch in ihr Herz gelegt, sich von dir gebrauchen zu lassen. Herr, und wir rufen deinen Namen an, dass du jeden, der jetzt diesen Entschluss gefasst hat, der jetzt aufgestanden ist, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du sie erfüllst auch mit Mut. Und dass alles, was an Ängstlichkeit da ist oder Scheu oder Peinlichkeit oder so, dass es wegfällt. Und dass du uns senden kannst zu den Menschen mit der guten Nachricht, einer Nachricht der Hoffnung, der Liebe, der Freiheit, des Friedens. Diese Welt braucht gute Nachrichten und ich will euch senden im Namen Jesu. Gott wird euch gebrauchen. Gott sieht deine Entscheidung. Gott sieht, wenn du von Herzen sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, gebrauche mich. Und Gott wird dich stärken. Und es wird nicht alles einfach und bequem sein. Aber du wirst wissen, ich tue das Richtige. Ich handle im Auftrag Gottes. Und so sollst du den Segen Gottes empfangen. Als Beauftragter Gottes. Gott sagt zu dir, deine Füße sind lieblich. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen und beschenken. Weil du für ihn lebst und weil du in seinem Auftrag gehst. Herr, und dafür danke ich dir, dass du uns als erstes segnest und beschenkst mit deiner Liebe und Güte und der Kraft deines Geistes. Und wir wollen Gaben und Kraft Gottes empfangen. Heute Morgen, ich bitte, dass Menschen Kraft empfangen von dir. Ich bete auch, dass Menschen Gaben des Geistes empfangen für den Dienst, in den du sie setzt. In Jesu Namen. Amen.